Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich so sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Weiterhin präsentiert von den Stadtwerken. Der Coach ist bei uns und da freue ich mich sehr. Wir haben uns aufs Du geeinigt, Daniel, da freue ich mich auch sehr drüber. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir steigen direkt ein. 74 bist du geboren in Georgsmarienhütte. So, und das ist direkt bei Osnabrück, ich habe es nachgeschaut, weil das kennt man jetzt in Düsseldorf nicht sofort. Erzähl mal so ein bisschen, wie war deine Kindheit da?
Ja, vielleicht fange ich mal damit an. Also eigentlich bin ich Osnabrücker durch und durch. Okay. Immer ein ganz wunder Punkt bei mir.
Wenn man, also Georgsmarienhütte darf man dann gar nicht so sagen?
Ja, ich bin, ich habe das Licht der Welt erblickt in Georgsmarienhütte. Okay. In Osnabrück war es seinerzeit so, dass es zwei Krankenhäuser gab oder drei. Zwei waren in der Stadt und eins war sehr grenznah an Osnabrück, gehörte aber geografisch nach Georgsmarienhütte.
Und da hat es sich hinverschlagen sozusagen.
Quasi meine Mutter hat es dann mit den Wehen in dieses Krankenhaus verschlagen als Osnabrückerin. Und somit habe ich den Makel, es ist kein Makel, also ich habe mich, glaube ich, auch, ich habe zwei Jahre in Georgsmarienhütte später Fußball gespielt. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Also ist nicht so, dass ich nicht gerne bin, geborener Georgsmarienhütter. Aber Osnabrücker wäre mir natürlich nochmal ein Ticken lieber gewesen, weil ich bin schon durch und durch Osnabrücker.
Dann erzähl von deiner Kindheit in Osnabrück.
Ja, was sich vielleicht bei mir verändert hat oder was sich ja heutzutage verändert hat, es gab unfassbar viele Einflussfaktoren und das, was bei mir sehr viel Einfluss genommen hat, war der Sportplatz gegenüber. Also ich habe in einer Straße gewohnt, wo ein Fußballverein direkt auf der anderen Straßenseite lag. Wäre es ein Ballettstudio gewesen, wäre ich wahrscheinlich da aufgetaucht zum ersten Mal.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Zumindest hatte ich das Glück, dass dort sehr viele Jungs in meinem Alter den Ball hinterhergejagt sind. Den ganzen Tag über oder nach der Schule direkt sofort auf diesen Fußballplatz. Und dann bin ich irgendwie als 6-7-Jähriger dann mal angefangen. Ich war der Kleinste in dieser Mannschaft, aber konnte mich da auch schon vielleicht ein wenig wehren und durchsetzen. Und so bin ich zumindest sehr glücklich behütet im Kreise eines Sportplatzes mitten in Osnabrück aufgewachsen.
Lag das denn auch so ein bisschen in der Familie schon von Papa oder vielleicht sogar von Mama-Seite her, Fußball?
Ja, mein Vater hat auch leidenschaftlich Fußball gespielt, das liegt nahe, hat sehr viel Sportschau geschaut, war ja dann auch eher das Programm, was man eingeschaltet hat, um dann vielleicht auch irgendwo was mitzubekommen, was auf der Plattform Fußball so angeboten wurde. Und das war wahrscheinlich der erste Einflussfaktor, dass ich dann doch im Fernsehen, ich kann mich vielleicht auch gar nicht daran erinnern, ob wir schon einen Fernseher hatten, aber zumindest lief dann auch bei uns häufiger mal Fußball und somit war der Weg sehr kurz und meine Eltern haben mich dann auch begleitet und haben natürlich auch zugeschaut, wenn ich als kleiner Steppke dann über den Platz gelaufen bin.
Ja, bei mir war es damals tatsächlich WDR 2, die klassische Samstagnachmittags Fußballreportage, da habe ich immer dran gehangen. Da war auch draußen kein Termin, da musste ich immer zuhören, das war immer so bei mir.
Da hatte ich später Berührungspunkte mit, aber vorher war es wirklich, ja. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, es war nicht viel Platz da, wo wir gewohnt haben und entsprechend waren meine Eltern wahrscheinlich froh, weil ich das Haus verlassen habe und nicht in meinem Kinderzimmer Fußball gespielt habe.
Warst du ein bisschen Rabauke?
Ach ja, sagen wir es mal so, ich war vielleicht ein ganz normaler Junge, der vielleicht dann auch vielleicht häufiger mal draußen war als drinnen und entsprechend ja, ging sicherlich auch mal eine Scheibe zu Bruch, die ich vielleicht dann eingeschossen habe, weniger eingeworfen habe und ich glaube, das gehört zu einer Kindheit dazu, wenn man vielleicht dann auch, heutzutage, wenn man vielleicht nicht diese Einflussfaktoren, die ich meinte, wenn man nicht gerade eine Playstation in seinem Zimmer stehen hat oder nochmal ein Tablet oder ein Fernseher, ich glaube, dann lernt man doch ein bisschen mehr, sich auf der Straße dann auch zu behaupten und dann geht auch mal was kaputt.
Du hast dann bis zum 22. Lebensjahr, ich sage jetzt mal eher unterklassig, gespielt und dann ging es 1996 zum VfL Osnabrück. Der VfL in Osnabrück, das ist ja die große Nummer, das kann man glaube ich so sagen, also die Stadt lebt ja auch den Verein VfL Osnabrück. Warst du auch Fan schon von dem Verein, bevor du da hingegangen bist?
Ja, absolut. Also ich glaube, in Osnabrück ist man dann lila-weiß oder gar nicht VfL. Also vielleicht analog zu dem, was ich in Düsseldorf bisher kennenlernen durfte. Also viele, die es mit der Fortuna auch sehr eng halten. Und dann ist man auch mit sehr viel Herzblut dabei. Und ja, so ist als von klein auf angewiesen. Also es gab dann dieses große Stadion in Osnabrück. Es war dann ein gewachsener Zweitligist so in meiner Kindheit. Und dann habe ich alles gesehen vom ersten Tag an, als kleiner Junge mal hinterm Zaun stehend. Dann irgendwann auch mal in der Fankurve ein bisschen pöbelnd, ein bisschen gröhlend. Und dann später dann auch mal als Gast in dem Stadion mit einem unterklassigen Verein gespielt. Und immer mit diesem Traum, da würde ich gern selber mal auflaufen. Durfte auflaufen als Spieler, durfte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Und bin ja dann irgendwann noch mal als Trainer am Spielfeldrand gelandet. Also das war glaube ich, sehr viel Zeit in meinem Leben und eine sehr, sehr glückliche Zeit.
War es denn seltsam für dich, dann, als du das erste Mal dieses Trikot dann anhattest, wenn du ja sagst, dass du vorher selber im Fanblock gestanden hast?
Ja, natürlich war es was Besonderes. Also ganz offen gesagt, ich war ein unterklassiger Spieler. Ich hatte die Chance, zum VfL zu wechseln, weil ich vielleicht ein paar Spuren im Kreis hinterlassen habe. Aber es war eher so ein Do-or-Die-Vertrag. Also ich hätte sicherlich meinen Job besser weiter ausführen können, als mich dann in dieses Haifischbecken Fußball werfen sollen, weil da saß nicht viel hinter. Also da konnte man sich noch keinen Lebensunterhalt mit finanzieren. Aber es war die Liebe zum Sport und zu diesem Verein und diese einmalige Chance, Profi zu werden. Und dann habe ich mich entschieden, ich will dieses Trikot unbedingt anhaben. Und wahrscheinlich hätte ich es auch, was hat man früher, für einen Kasten Bier wäre ich wahrscheinlich auch auf die andere Straßenseite gewechselt.
Gab es da Probleme mit deinen Eltern? Haben die gesagt, ah, Junge, weiß nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist?
Zumindest ist es immer, glaube ich, dieser Hinweis, dass Eltern dann doch sagen, mach deine Ausbildung fertig, beende die Schule gescheit. Also war sicherlich auch bei mir ein Hintergrund. Ich habe dann auch meine Ausbildung beendet und durfte dann auf die Karte Fußball setzen, was ich ja auch dann sehr lange getan habe.
Jetzt bin ich mal gespannt. Und zwar, wenn man im Internet nachschaut und guckt, noch unter Spieler, Daniel Thiun steht defensives Mittelfeld. Und jetzt hast du aber in 170 Spielen für Osnabrück in der Regionalliga und zweiten Liga 65 Tore geschossen. Hast du das als defensiver Mittelfeldspieler gemacht? Weil dann muss ich sagen, also Hut ab vor dieser Quote.
Ja, dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht kennengelernt, dann wäre ich ganz woanders vielleicht jetzt unterwegs gewesen und würde dann vielleicht irgendwo mich ausruhen auf irgendeiner Liga im Süden.
Weil abgespeichert habe ich dich nämlich auch eher als offensiven Spieler, muss ich sagen. Jetzt erzähl mal, was stimmt denn?
Ja, also ich von Hause aus sehr offensiv ausgerichtet. Es war dann doch lieber, dass ich Tore erzielen wollte, anstatt Tore verhindern. Aber irgendwie mit der Zeit kommt es dann rutscht man in einem Spielfeld ein bisschen weiter zurück. Und Bernhard Dietz, Legende natürlich MSV Duisburg, war kurze Zeit Trainer in Aalen nach dem Abstieg aus der zweiten in die dritten Liga. Er hatte unfassbar viele Stürmer, die auch das Tor getroffen haben, nur einen nicht. Und das war ich aktuell in dem Kader, aber schätzte mich sehr als Spieler, als Teamplayer, als vielleicht auch als Persönlichkeit. Er hat gesagt, der Junge muss auf den Platz, da müssen wir einen anderen Pass für ihn suchen. Und von dem Tag an war ich dann im gesegneten Alter von etwas über 30 defensiver Mittelfeldspieler, habe das noch einige Jahre gespielt, bin in die zweite Liga aufgestiegen, habe zweite Liga defensives Mittelfeld gespielt. Also etwas, wo ich dann vielleicht auch nochmal adaptiert habe im hohen Alter, was ja immer so zu meiner Lebensgeschichte auch passt.
Aber also die Torquote, da warst du eben schon weiter vorne noch, weil ansonsten, ich glaube, dann wäre schon mal ein Erstligist auf dich dann aufmerksam geworden, wenn du das erzielt hättest.
Ja, definitiv. Also die Torquote war dann eher als Außenstürmer oder als Mittelstürmer.
Aber du hast dich ja durch die Kreisliga bis in den Profibereich hochgearbeitet. Erstmal die Frage, hat dich das geprägt, würdest du sagen, dass das hat deine Entwicklung als Spieler auch geprägt?
Ich glaube, was wir immer noch vergessen, und ich habe jetzt auch viele Jahre Erfahrung sammeln dürfen als sportlicher Leiter in meinem Jugendleistungszentrum, dass wir das Gras auch nicht schneller wächst, wenn man dran zieht. Und ich war jemand, der gerne Fußball gespielt hat, aber ich war unglaublich retardiert. Ich war halt ein Spätgeborener in meinem Jahrgang. Früher war ja noch so der Stichtag 1.8. Wenn man dann 21.7. geboren ist wie ich, dann gehört man einfach zu den Kleinen körperlich und vielleicht auch biologisch von der Entwicklung. Und dann rennt man viel hinterher und bekommt sehr, sehr wenig Chancen. Und das ist etwas, was ich mir dann auch als Kind nie habe sagen lassen, dass ich vielleicht nicht gut genug bin, nicht schnell genug, nicht groß genug. Und das gibt schon ein paar Widerstände, die man aufbrechen muss. Und ich glaube, das sieht man ja heutzutage immer, dann wird man vielleicht auch weniger gefördert, sondern eher gefordert. Und hat mir sicherlich auf meinem Weg gut getan. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die auf diesem Weg dann irgendwo so ein bisschen verloren gehen.
Dann wollte ich eigentlich viel, viel später drauf kommen, aber das passt jetzt so wunderbar. Du hast ja auch was auf deinen Arm tätowieren lassen aus einem Filmzitat, glaube ich. Ne? Erzähl mal ein bisschen, das passt ja auch, glaube ich, perfekt jetzt gerade an diese Stelle. Ne?
Ja, es passt zusammen. Also immer so, klar, Tattoos ist ja mittlerweile dann auch ein Stilmittel zur Mode oder wo man sich vielleicht auch so ein bisschen erklärt drüber. Viele nehmen den Weg des Tattoos, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ja? Und ich habe damals Streben nach Glück, wunderbarer Film mit Will Smith. Da kam es auf, dass man sich von niemandem sagen lassen soll, dass man etwas nicht kann. Und wenn man einen Traum hat, sollte man ihn beschützen. Und die meisten Menschen dann einfach vielleicht auch einen wirklich reduzieren wollen auf etwas, weil sie selber es nicht können. Und passt ungemein zu meinem Lebensweg. Ich musste viel anpassen, ich musste viel verändern. Bin oft gestolpert, aufgestanden, weitergerannt. Aber habe mir niemals meine Träume dann auch nehmen lassen. Und ja, jetzt bin ich wieder soweit an einem Punkt angekommen. Ich lebe meinen Traum. Also da darf man sich dann schon gegen wehren.
Musstest du es denn lernen, mit diesen Enttäuschungen zurechtzukommen oder hattest du das irgendwie in dir, dass sich sowas nicht umgeworfen hat?
Ja, ja, ich bin Mensch, das wirft mich natürlich um. Also einen Tiefschlag dann irgendwo abzubekommen, der lässt einen erstmal oder schüttelt einen ordentlich durch. Und dann ist man sicherlich auch dann nur Mensch und verspürt Schmerz und sicherlich auch Enttäuschung. Und dann ist aber die Frage, wie geht man mit Enttäuschung um, wie geht man mit Schmerz um? Und dann kann man sich verändern, was ich nicht tue. Ich modifiziere, ich passe an, ich passe meine Wege an. Und das ist mir, glaube ich, immer gelungen. Also wenn ich eins über mich sagen kann, dann bin ich in der Lage zu adaptieren. Und das im jungen wie im hohen Alter. Ich höre gern zu, ich lerne gerne. Das habe ich gemerkt, auch als ich spät angefangen habe, dann irgendwann zu studieren auch noch. Also ich suche dann immer noch einen weiteren Bildungsweg, um vielleicht auch mich breiter aufzustellen und dann vielleicht auch Eindrücke, die auf mich wirken oder auch eine Konfrontation, mit der ich mich auseinandersetzen muss, dass ich dann auch widerstandsfähiger bin.
Glaubst du denn, dass Nachwuchsspieler heute so eine Zeit überhaupt noch bekommen, wie du sie bekommen hast und dann so spät ja erst noch diesen Einstieg in den Profifußball gefunden hast? Ist sowas heute noch, findet man sowas heute noch oder haben die gar nicht mehr die Zeit dafür?
Ich glaube selten. Also zum einen ist es sicherlich so, dass deutlich besser gearbeitet wird an der Basis, dass viel besser gescannt wird, dass man viel bessere Eindrücke auch bekommt und auch jedem eigentlich die Chance eröffnet, sich zeigen zu dürfen über Talenttage und sowas. Aber früher war es einfach komplett verbaut und das hat sich definitiv geändert. Und ich glaube eher, dass man auf diesem Weg, auf dem ich gegangen bin, dass man auf dem Weg eher scheitert, als dass man vielleicht dann doch noch weiter für etwas kämpft. Weil letztendlich muss man sich ja in einem gewissen Alter auch für den Weg der Bildung entscheiden oder auch vielleicht, man muss halt auch ein paar Brötchen verdienen oder ein bisschen Geld, um sich Brötchen kaufen zu können. Und das ist etwas, wo vielleicht der eine oder andere sagt, okay, das Risiko gehe ich nicht mehr. Das ist das, was ich angedeutet habe. Also ich habe schon sehr viel auf die Karte Fußball gesetzt, um mir was zu beweisen und vielleicht auch ein paar anderen Menschen, die nicht an mich geglaubt haben.
Lange Zeit in Osnabrück gewesen, dann ging es mal eine kurze Zeit nach Lübeck und auch nach Aalen. Aalen hast du gerade schon angesprochen. Und in Aalen hast du dann auch erste Erfahrungen als Trainer gesammelt. Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens auch versucht, immer was zurückzugeben. In den kleinen Vereinen, wo ich war, habe ich immer als Jugendtrainer gearbeitet, das auch schon mit 15 Jahren. Ich habe seinerzeit es nur beenden müssen nach 10-jähriger Tätigkeit, als der VfL Osnabrück aufgestiegen ist in die zweite Liga. Das war dann Vollprofibedingungen. Da gab es keinen Raum, keine Zeit mehr dafür.
Ach, das hast du noch gemacht in den ersten Jahren beim
VfL Osnabrück noch? Genau, das habe ich gemacht. Deswegen glaube ich, das hat mir halt geholfen, dieses 24-7 Fußball, um sich da halt zu entwickeln, zu adaptieren und das dann auch schon oder noch mit oder schon mit 18 Jahren, weil alles bei mir halt ein bisschen gedauert hat. Und das war dann irgendwo auch der Weg, den ich dann gegangen bin über die vielen Jahre, dass ich das gemacht habe, aber ohne einen Hintergrund. Also ich hatte keine taktischen Inhalte, ich hatte einfach Spaß daran, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und so ging es dann weiter und dann die Zeit ja als Profi durfte ich dann in Aalen meine ersten Schritte gehen. Wir sind damals aus der zweiten Liga abgestiegen in dem Jahr, als ich auch meine Laufbahn beendet habe. War Co-Trainer unter Ari van Lent, der das Drittligateam übernommen hat und da durfte ich reinschnuppern. Aber auch da habe ich gesehen, danach ging es in die Insolvenz, kein Arbeitsplatz mehr, keine Platzzeit mehr für mich. Und heißt zwar immer so schön, wenn eine Tür aufgeht, öffnet sich eine andere, aber wenn eine Tür zugeht, dann geht sie erstmal zu. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich einen Zugang wieder gefunden habe in Osnabrück als Jugendtrainer, wo ich mal aushelfen durfte für einen Zeitraum und auch nur aushelfen sollte. Das ist jetzt 10 Jahre her, im Oktober sind es 10 Jahre und das Aushelfen ist wann jetzt ein bisschen mehr geworden.
Hat ein bisschen länger gedauert.
Ein bisschen länger gedauert, ja.
B-Jugend erst da, später A-Jugend. Du hast auch, glaube ich, das Nachwuchsleistungszentrum. Ich weiß nicht, ob das hieß, glaube ich, noch nicht so. Ne? Die ganze Nachwuchsabteilung hast du geleitet dann da, ne? In Osnabrück. Wärst du als Jugendtrainer auch glücklich geworden?
Ich bin immer da glücklich, wo ich gerade bin, weil das ist der Ort, wo ich mich maximal entfalten möchte und auch kann. Deswegen bin ich selten unglücklich in der Situation, wo ich gerade arbeite, weil da haue ich alles rein. Und ich bin angefangen als U16-Trainer aushilfsweise und habe auch gedacht, naja, ist jetzt nicht das, wo ich anfangen wollte. Habe natürlich auch auf meine Vita geguckt, da standen dann halt auch nochmal 300 Profispiele und das ist sicherlich nicht der Weg, den man gehen will. Aber auch das hat mir gut getan über die B-Jugend, dann die A-Jugend. Dann durfte ich das Leistungszentrum sportlich verantworten und eine Spielidee schreiben für das Leistungszentrum. Und dann wird man Profitrainer und merkt, dass die Profis gar keine Idee haben. Und dann nimmt man einfach die Idee aus der Jugend mit hoch und sagt, wir machen es mal umgekehrt, von unten nach oben. Haben sehr viel auf regionale Talente gesetzt, einen Kader mit 10 Spielern aus der Region Osnabrück dann zusammengestellt auch. Und am Ende des Tages waren wir sehr, sehr erfolgreich mit dem Weg und der passte zu Osnabrück und passte natürlich super zu mir, weil immer wieder der Entwicklungsprozess im Vordergrund stand.
Hast du denn versucht, den jungen Spielern da, U16 sagst du, also B-Jugend, dann hinterher A-Jugend, denen auch etwas von deinen eigenen Werten zu vermitteln, die du selber gelebt hast als Heranwachsender und als dann auch junger Profi?
Ich habe viele Dinge intuitiv gemacht. Es waren gar nicht so Werte, die ich unbedingt vertreten wollte als junger Mensch, sondern einfach irgendwie in der Zeit meines Lebens im Erwachsenenwerden und vielleicht auch irgendwann Familienvater zu sein und Verantwortung zu tragen, dass sich etwas, eine gewisse Wertevorstellung bei mir sich erschlossen hat und die ich einfach häufig auch intuitiv in die Mannschaft versuche einzubringen. Und das meine ich, das Einzige, was ich lernen musste, war Fußballtrainer. Mensch zu sein, fiel mir nicht so schwer. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich in der Jugend häufig versucht habe, den Jungs auch zu vermitteln, dass es gar nicht darum geht, wie gut man ist, sondern wie gut man seine Skills auch einbringt. Und dann ist vieles dann in der Gänze doch stärker als der Einzelne. Und dann kann man auch Erfolge feiern, dann eher über den Teamgedanken als über den Einzelnen, wenn er die Qualität dann vielleicht nicht immer so auf den Platz bringt. Und das ist etwas, das versuche ich weiterzutragen. Ich weiß nicht, ob es immer der richtige Weg ist, aber für mich auch da, in erster Linie geht es für mich dann auch um Menschen und ich habe Bock halt auch ein paar Menschen für mich zu gewinnen. Damit gewinne ich vielleicht erstmal keine Spiele, aber eines Tages ein paar Menschen und unterm Strich ganz ehrlich auch wieder Spiele. Also da schließt sich der Kreis. Also,
ja, da kommen wir gleich nur.
Das eher vordergründig, ja.
Du bist dann Interimstrainer da geworden und hast dann da auch später den festen Vertrag dann bekommen. Hast du da dann so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte?
Eigentlich gar nicht. Ich wollte niemals Trainer werden beim VfL Osnabrück. Also
nicht.
Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Da war
das hätte ich jetzt gedacht.
Nee, mein Vorgänger, der Joe Enox, der Trainer war in Osnabrück, ist eine Legende in Osnabrück. Rekordspieler, unfassbar beliebter Mensch in der Stadt, viel getan für den Verein. Und mir auch geholfen, den Zugang zu finden und mich immer wieder auch supportet in den Jahren im Leistungszentrum. Immer ein Ohr für mich gehabt. Und das Letzte, was ich wollte nie sein Nachfolger werden. Und da ging es dann erstmal für mich darum, als das im Raum stand, dass ich übernehmen sollte, interimsweise mit ihm fein zu sein, aber auch natürlich mit mir selbst. Und natürlich wollte ich Profitrainer werden. Ich habe meine Ausbildung zum Fußballlehrer dann auch absolviert, aber vielleicht nicht unbedingt in Osnabrück. Ich wollte den Weg eigentlich über Osnabrück woanders hingehen, um vielleicht auch mal aus diesem Kreis rauskommen, weil mir es als Spieler gut getan hat, meine Stadt dann zu verlassen oder meine Heimat zu verlassen. Und das war erst der Gedanke. Also stand jetzt nicht im Vordergrund, dass ich sage, ich muss beim VfL an der Linie stehen, weil wenn man seinen eigenen Verein in der eigenen Stadt auf einen Tabellenplatz übernimmt, der berechtigt, im nächsten Jahr eine Liga tiefer zu spielen, ich glaube, dann ist der Rucksack schon verdammt groß. Und heute im Nachgang würde ich sagen, jetzt würde ich noch mal zweimal überlegen, ob ich derjenige sein will, der den Verein dann in den Amateurfußball führen könnte.
Ich frage doch auch deshalb, weil du betonst das auch immer, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass du mit Osnabrück einfach immer noch sehr verwurzelt bist, ne? Und dass das ja schon auch deine Heimat einfach ist, ne? Und wenn man dann diesen Verein dann eben übernimmt, da ist das schon dann auch was Besonderes. Aber natürlich mit diesen Hintergründen verstehe ich natürlich, dass die Entscheidung nicht so einfach war.
Es ist genau das, was du sagst. Also Osnabrück ist meine Heimat, der VfL ist meine Heimat, aber mein Zuhause ist da, wo ich wohne, wo ich meine Familie, Menschen um mich habe. In Düsseldorf bin ich zu Hause und ich will mich auch zu Hause fühlen und deswegen blase ich hier auch alles raus, wie ich es den Jungs immer dann auch sage. Und deswegen fühle ich mich an dem Ort auch immer sehr wohl, wo ich gerade bin. Und da muss man differenzieren. Also ist immer dann leicht gesagt, Person und Sache voneinander zu trennen. Das ist immer eine Herausforderung, aber das versuche ich einfach. Und dann, genau, wenn man drüber nachdenkt, dann war Osnabrück seinerzeit für mich vielleicht eine Riesenherausforderung und vielleicht dann eher eine Bedrohung, vielleicht dann doch Reputation zu verlieren und auch die Chance, irgendwann Profitrainer zu werden, wenn ich das Ding an die Wand gefahren hätte.
War riskant, aber ist gut gegangen.
Ja, auch da schnell gemerkt, man sollte in Lösungen unterwegs sein und weniger in Problemen. Chance abwägen, Risiko sollte es nicht sein. Und dann, das, was ich meine, Herausforderung, keine Bedrohung. Und das waren alles so Parameter, die für mich relevant waren. Und ja, nachher bin ich dann auch, glaube ich, für das belohnt worden, was ich eingebracht habe. Und ich glaube, dass viele auch damit d'accord sind, dass das nicht meine schlechteste Entscheidung war, dann doch Trainer zu werden in Osnabrück.
Ist Heimat für dich da, wo die Familie ist, oder gehört da noch mehr dazu?
Ja, Heimat ist das, was mich vielleicht auch sozialisiert hat. Also es ist einfach das, wo ich aufgewachsen bin, mit den Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, die mich begleitet haben. Ich sage offen, wenn man irgendwie als junger Spieler dann Profi wird und aus bescheidenen Verhältnissen kommt, dann verliert man sich auch sehr schnell und kann sich schnell verlieren. Und was ich gemerkt habe, auf dem Weg nach oben lässt man viele Leute hinter sich, aber auf dem Weg nach unten kommen die alle einem wieder entgegen. Und das habe ich verpasst als Spieler, die Momente, und das wollte ich nie wieder als Trainer. Und deswegen sind viele Menschen um mich herum mir sehr wichtig und sehr wertvoll und sie sind alle verbunden mit Heimat. Aber das sage ich, zu Hause kann ich mich an vielen Orten fühlen, insbesondere gerade, wenn meine Familie mich begleitet oder wenn meine Familie bei mir ist, weil neben dem Fußball ist es halt Ja, nein, es ist wichtiger als Fußball. Aber neben der Zeit, die ich mit Fußball verbringe, steht die Familie an eins definitiv.
Jetzt haben wir schon deine enge Verbundenheit zur Stadt und auch zum Verein ein bisschen rausgearbeitet. Trotzdem hast du dich dann 2020 entschieden, den Verein zu verlassen, obwohl es ja gut lief. Ihr hattet eine gute Saison gespielt, alles in allem gerechnet. Ihr wart der beste Aufsteiger. Damals hast du eine Ausstiegsklausel genutzt und bist zum Hamburger SV gegangen. Gerade im Hinblick auf diese Heimatverbundenheit, wie schwer ist dir das gefallen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, das muss ich jetzt machen?
Ja, sehr schwer, weil ich war wirklich emotional damit verbunden. Und das war halt, es begann 2020 dann mit Corona auch. Die Corona-Pause, die wir in der zweiten, ersten Liga einfach hatten, die hat auch dazu geführt, auch mal wieder ein bisschen mehr nachzudenken. Und ja, dann fragt man sich auch, wo geht's hin? Was ist der weitere Weg? Ich sag, wir waren finanziell auch begrenzt in Osnabrück. Die Mittel waren begrenzt. Und die Frage ist halt auch, wie sieht Wachstum aus im nächsten Schritt? Schaffen wir es, uns zu etablieren? Wo schaffen wir Reize? Und monetär war es nicht möglich mit Verträgen. Also haben wir darüber nachgedacht oder habe ich darüber nachgedacht, was hilft den Jungs und dann vielleicht auch mal eine Veränderung. Ich glaube, es war dieses Verhältnis Spieler-Trainer, wich eher dem Freund und Freunden so ein bisschen. Das hat es ausgemacht. Ich hätte Entscheidungen treffen müssen, auch gegen bestimmte Spieler, die ich sehr lieb gewonnen habe, die mir auch geholfen haben, erfolgreich zu sein. Und davon hätte man sich trennen müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, der Reiz von außen würde dem VfL vielleicht gut tun. Und für mich sicherlich auch der nächste Schritt ganz, ganz wichtig, weil, das sage ich auch, 15.30 Uhr ist ein Ziel, ein Traum von mir. Und 13.30 Uhr war der Weg. Und dann hat man ein paar Angebote, weil man es vielleicht nicht so schlecht gemacht hat. Dann schaut man auf die Tabelle und guckt in der zweiten Liga, mit welcher Mannschaft könnte man es erreichen, 15.30 Uhr, und sich das auch erarbeiten und mal wieder nicht geschenkt bekommen. Dann fiel die Wahl auf den Hamburger SV, großer Verein.
Und ich sag mal so, ich würde jetzt mal Osnabrück als beschaulich bezeichnen, das ist auch ohne jeglichen negativen Touch. Und dann geht es nach Hamburg in diese Weltstadt mit all ihrer ganzen Aufgeregtheit, auch gerade auch rund um den HSV. Kann man sich auf sowas vorbereiten oder muss man einfach hin und das dann erstmal über sich ergehen lassen?
Ja, ein wenig Zeit hatte ich ja. Ich habe mich auf meinen nächsten Schritt vorbereitet. Und wenn man sich dann mit dem Hamburger SV auseinandersetzt, ja, dann weiß man auch, dass das herausfordernd sein kann. Aber das Wichtigste war mein Ziel, dass ich immer bei mir bleibe, dass ich vielleicht auch meinen Weg nicht verliere. Und ich glaube, das ist mir über weite Strecken auch sehr, sehr gut gelungen in Hamburg. Und die Reize, die diese Stadt ausmacht, muss ich auch ehrlicherweise sagen, die sind jetzt direkt zum Erliegen gekommen. Also ich war ein Jahr Trainer ohne Zuschauer. Ich war in einer Stadt, die komplett runtergefahren hat, die auch in diesem Lockdown lebte, wo man halt auch keine Freunde hatte, die einen besuchen kommen konnten. Wir waren viel in der Testung drin. Also der Reiz auch, die Stadt selber. Ich habe nichts von der Stadt gesehen. Ich bin dreimal durch die Stadt gefahren und da waren die Bürgersteige hochgeklappt. Also es war dann nicht größer als Osnabrück. Aber aufgeregt war es natürlich, weil die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Und aber wenn man auf Platz 3 entlassen wird, dann war die Erwartungshaltung sicherlich dann auch eine andere, dass ich es hätte doch deutlich besser machen müssen.
Mit so ein bisschen Abstand, steht sich der Verein irgendwie selbst im Weg, der HSV? Hast du den Eindruck?
Ich glaube, letztendlich stellen wir ja jetzt fest, dass es ja nicht unbedingt an den Protagonisten liegt, die am Spielfeldrand stehen. Also da haben der Hamburger SV ja schon deutlich viel ausprobiert und von Dieter Hecking mit unfassbaren Verdiensten in der Bundesliga, mit einer Erfahrung, mit einer Bescheidenheit dann auch, ein Hannes Wolf, der auch ein ruhiges Umfeld VfB Stuttgart zurückgebracht hat. Dann vielleicht einen jungen Trainer, der wachsen will in dem Umfeld mit mir. Jetzt mit Tim Walter einen, der auch schon VfB Stuttgart kennengelernt hat am Ende des Tages. Hat der Verein vielleicht mehr Herausforderungen und diese Herausforderungen sind dann auch fürs Umfeld, ist es dann auch eine Bedrohung. Es ist viel 1 und 0, es wird viel schwarz-weiß gedacht und es ist schon sehr viel Druck auf dem Kessel und auch gerade auf den Protagonisten, auf den Spielern und im Grunde das Einzige, was unter Druck entsteht, sind Diamanten, aber sicherlich keine Menschen und keine Performance und das macht was mit den Menschen und ich glaube auch, dass das dazu führt, dass diese Erwartungshaltung, die immer vielleicht ein wenig Understatement ist, weil man sagt, wir wollen entwickeln, wir gucken nicht auf Zahlen, aber am Ende des Tages braucht man das Ergebnis. Und vielleicht immer noch muss der Verein auch ankommen in der zweiten Liga und sich als Zweitligist sehen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man in dieser Liga auch bestehen will. Würde mir aber trotzdem wünschen, auch dass das war auch ein richtig gutes Jahr für mich, mit vielen Erfahrungen, mit tollen Menschen. Und wenn sie am Ende des Tages diese Liga noch verlassen, bin ich der Letzte, der böse darüber ist.
Ja, das hast du schon öfter mal durchschimmern lassen, dass das von deiner Seite, dass da gar kein Groll bleibt. Muss ja auch kein Groll sein, aber trotzdem, war das so deine erste große Enttäuschung als Trainer, auf Platz 3 liegend da rausgeworfen zu werden?
Enttäuschung ist das falsche Wort.
Zu viel gesagt?
Das ist zu viel. Ich habe jetzt nicht das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Es ist eher dann so, ich habe es nicht geschafft, in dem Jahr das zu verwirklichen, was ich von mir verlangt habe und was man von mir auch verlangt hat, letztendlich. Und ich glaube, das wäre verkehrt, das als Enttäuschung abzulehnen. Das Einzige, ja, Zeit meines Lebens, also überall, wo ich da war bisher, war ich auch gern gesehen. Also weder als Spieler hat man mir irgendwann mal gesagt, es reicht und wir wollen nicht mit dir weitermachen, oder auch als Trainer hat niemand gesagt, bleib mal zu Hause, wir brauchen dich nicht mehr. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, aber auch nicht in der Enttäuschung oder in der Wut, weil wenn ich mir eins erhalten werde, dann, ich habe in diesem Beruf, ich habe keine Jobverlustangst. Wenn eines Tages jemand kommt und sagt, ich bin nicht mehr gut genug für den Moment, der gerade gebraucht wird, dann ist es okay. Das heißt nicht, dass ich, und das ist ja gern dann genommen, vielleicht in dem Kontext, dass man gescheitert ist. Ich glaube, wenn man so wie ich dann in Hamburg doch was in Bewegung bringt und am Ende des Tages waren dann 52 plus 6 Punkte, die mein Nachfolger geholt hat, die hätten in den anderen Jahren dazu berechtigt, die Liga zu verlassen, und gescheitert letztendlich tut man höchstens an seinen Ansprüchen, aber nicht an dem Weg und das, was ich gemacht habe. Also da bin ich schon auch da fein mit mir. Dinge, die ich verändern werde in Zukunft, die ich jetzt auch schon modifiziert habe, aber ich bleibe bei mir, das wird man nicht verändern können.
Wir sind froh drum, dass du da rausgeflogen bist, sonst würdest du nicht hier sitzen, jetzt. Da bist du uns nicht böse hoffentlich drum. Wie kam es denn zum Kontakt mit der Fortuna? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, wie kam es? Also erstmal, dass ich das Jahr aufgearbeitet habe in Hamburg, was man nicht in 3 Tagen tut, dafür ist viel zu viel Power und Dynamik.
Hast du dir bewusst Zeit genommen? Wolltest du die nehmen ein bisschen?
Ja, ich wollte mich aber auch nicht treiben lassen von irgendwelchen Entscheidungen. Das meine ich, glaube, dass ich nicht so viel falsch in der Vergangenheit gemacht habe. Es waren immer noch Anfragen da, es waren Angebote da. Ich hätte direkt ab Sommer wieder arbeiten können. War natürlich in Hamburg noch unter Vertrag. Die wollten mich sicherlich auch nicht überall arbeiten sehen, was dann auch zeigt, dass ich doch auch meine Qualität besitze. Und ja, dann schaut man selber drauf, was ist der nächste Schritt, wie kann es weitergehen, was ist für mich das Richtige. Und dann kam immer mehr, dann kamen Auslandsanfragen und dann habe ich mir auch die Zeit genommen, Gespräche zu führen, auch mich von anderen Menschen dann so ein bisschen, bin ich reflektiert worden. Das hat mir geholfen, dann irgendwann klar für mich zu sein, okay, was kann der nächste Schritt sein. Und als der Kontakt dann mit der Fortuna da war, dann braucht man trotzdem ein paar Tage, um zu überlegen, ähnlich wie in Osnabrück. Ich habe wieder eine Mannschaft bekommen, die auf dem Relegationsplatz stand. Aber in dem, dass ich glaube, dass es dann auch wieder eine Herausforderung war und diese Gespräche waren super.
Ich wollte gerade sagen, Angst vor Herausforderungen hast du nicht, ne? Weil du hast ja wieder eine Mannschaft vorgefunden, die in einer sehr schwierigen Lage war.
Ja, und ich glaube, damit kann ich umgehen. Also zum einen finde ich es als Vertrauensbeweis auch, wenn man auf mich zugeht und mir die Verantwortung geben möchte für eine Mannschaft, die vielleicht gerade nicht so viel performt, wie sie könnte oder wie man sich das wünscht. Ja, und dann, klar, dann hätte ich auch überlegen können, das meine ich, Risiko oder Chance. Bleibe ich bis im Sommer noch in Hamburg unter Vertrag und fange ab 1.7. irgendwo an? Oder verdiene ich mir meinen 1.7. wieder so ein bisschen? Und das ist etwas, das konnte ich verbinden mit der Fortuna, indem, dass ich, wenn wir die Liga halten, im nächsten Jahr hier arbeiten darf und auch vielleicht mitentwickeln darf und entscheiden darf, wie unsere Kaderstruktur aussieht. Und wenn ich auf sowas Einfluss nehmen kann, dann bin ich in der Vergangenheit dafür auch belohnt worden und war noch in der Lage, ordentlich abzuliefern. Und dann fällt es, finde ich, auch leichter, das Ganze zu bewerten, ob es jetzt eine gute Arbeit ist oder nicht, wenn es nicht im Ergebnis dann nur gemessen wird. Und ich glaube, Fortuna kam zum richtigen Zeitpunkt für mich. Und im Moment ist es ja auch so, dass es vielleicht für Fortuna auch nicht so schlecht war, dass ich um die Ecke kam.
Was hast du denn für eine Mannschaft vorgefunden, als du hier ankamst?
Ach ja, ich habe ja die letzten Wochen, Monate auch gesehen, bevor ich mich entschieden habe. Ich habe die Spiele gesehen. Ich habe gesehen, wo vielleicht ein paar Defizite, ein paar Herausforderungen sind. Und am Ende des Tages auch gar nicht, kann die Arbeit von Christian Preußer gar nicht bewerten, weil da muss man für drin sein. Also dieses in einer Nachbetrachtung immer was zu bewerten, das mache ich nicht und grundsätzlich auch nicht von einem Kollegen. Also ich weiß, wie schwer es ist und ich weiß auch, wie beschissen das sich anfühlt, in der 89. Minute einen Ball reinzubekommen in Kiel. Ist mir auch immer passiert, habe nur kein Spiel dadurch verloren, sondern einen Punkt, aber auch kein Spiel gewonnen dadurch. Und dann nimmt eine Dynamik, ist dann da und dann, ja klar, kratzt es am Selbstvertrauen und dann ist es etwas, dass man vielleicht ein paar Jungs trifft, die schon deutlich besser gespielt haben, aber die vielleicht jetzt gerade auch einen Rucksack aufhaben, der ein bisschen schwerer ist. Und das ist mir gelungen, vielleicht dann auch in den Gesprächen relativ klar, schnell klarzumachen, was ich erwarte. Habe ja sehr inflationär das Wort Energie benutzt, aber ich glaube, es ist jetzt auch messbar oder spürbar, was ich damit gemeint habe. Weil so ein bisschen haben wir ja entfacht, wir haben es auf den Platz gebracht. Das kann man dann wieder messbar machen, indem man sieht, wie laufbereit wir sind, wie viele Sprints wir machen, wie viele Tempoläufe wir machen. Ich glaube, das musste man alles mal wieder ein bisschen aufbrechen und vielleicht runtergebrochen, vielleicht hoffen Sie jemanden, der Ihnen mal wieder in den Hintern tritt.
Okay, jetzt gibt es ganz viele Stichworte, die wir da abarbeiten müssen. Fangen wir mal an mit dem Rucksack, den die vielleicht einige noch aufhatten. Glaubst du, dass es dir geholfen hat, dass du selber Profi warst, solche Situationen auch erlebt hast und weißt, wie dann ein Profi denkt, wie man damit umgehen muss, was man vielleicht auch als Profi in dem Moment vom Trainer gerne erleben würde, gerne oder vielleicht auch ein Stück weit erwartet?
Ja, ich maße es mir an, es bewerten zu können, weil ich glaube, ich kann doch beurteilen, wie es ist, wenn man eine Trainingsjacke auf der Bank hat oder eine Winterjacke auf der Tribüne und keine Platzzeit bekommt. Also das kann ich vielleicht besser nachvollziehen. Deswegen sage ich, das muss ich nicht lernen. Lernen muss ich vielleicht dann, Inhalte zu platzieren, warum man jemanden nicht mehr in bestimmten Räumen zum Schuss kommen lassen sollte. Aber ich weiß, wie, ich war kein Torwart, aber ich weiß, wie Flo Kastmeier sich fühlt, wenn er 90 plus einen oben in den Knick reinbekommt. Aber ich weiß auch, wie Robert Buschinek sich fühlt, wenn er in Kiel dann vielleicht auch zweimal aus aussichtsreicher Position den Ball nicht reinschießt. Und dann geht es auch vielleicht mal eher nur darum, mit den Jungs drüber zu reden und ihnen zu sagen, dass man es selber mal erlebt hat. Und wir haben ja vorhin meine Quote angesprochen. Sie wäre deutlich besser gewesen, wenn ich nicht das ein oder andere Mal aus aussichtsreicher Position daneben geschossen hätte. Und damit kriegt man die Jungs vielleicht erstmal ein bisschen eher, als wenn ich ihm nochmal erzähle, Oberkörper über den Ball und Fußgelenk feststellen und sowas. Das will kein Mensch in dem Augenblick hören. Und die Balance muss man dann aber finden. Also das meine ich ja so, wie mit Energie ist nicht dann immer nur, dass wir rammeln wollen und den Ball unbedingt wieder erarbeiten wollen, sondern Energie ist auch, im Spielfluss zu bleiben, möglichst schnell auf Torerzielung zu gehen. Und das matcht das Ganze so ein bisschen.
Diese Energie, das wäre jetzt das nächste Stichwort gewesen. Also ich finde, dass du es schaffst in so einem Stadion, also ich glaube auch, dass deine Mannschaften einfach besser spielen, in Heimspielen, wenn das Stadion voll ist, weil du es irgendwie schaffst, vielleicht verrätst du uns, wie du es machst, dieses Publikum dann einzufangen und diese Energie dann auf deine Mannschaft zu übertragen. Also ich finde, dass da eine unglaubliche Wechselwirkung stattfindet.
Ja, ist jetzt kein Mittel zum Zweck. Also es ist eher dann, ich bin dann einfach so. Also das meine ich, das sind die Momente, wo ich einfach wieder Fußballer bin. Wenn ich 13.25 Uhr meine letzte Spielbesprechung mache und ich sehe 11 Jungs im Trikot vor mir sitzen, ja, könnte ich durchdrehen. Also ich will auch so ein Trikot anziehen. Also das ist einfach, dass man es irgendwann nicht mehr kann. Und dann will ich alles dafür tun, dass ich zumindest ihnen ein gutes Gefühl gebe. Neben dem, dass ich ihnen gesagt habe, wie es funktionieren kann. Ob das immer passt, sind immer Momente im Spiel, wo diese Statik dann vielleicht aufgebrochen wird und wir fußballerische Elemente aufsetzen. Aber der Rest, da muss ich ja nicht mal ein guter Fußballer für sein. Also um Leidenschaft, um Gier, um Wille, Bereitschaft und das auf den Platz zu bringen, ja, das ist ja eher eine Haltung, als dass es eine Einstellung ist. Und macht schon Bock in einem vollen Stadion. Und wenn der Botzek das Ding in 90 plus reinballert und das Dach hier fast abhebt, ja, dann habe ich keine Lust, mich auf der Bank zurückzuziehen und dann auch eine Flasche Wasser zu trinken, sondern dann lieber der Moment, nachher ich schieße den Ball rein und ich schaue, wo der Haufen ist und schmeiße mich nach oben mit drauf.
Also, das stimmt, das hast du jetzt gemacht gegen Rostock, ne? Hast du auch nochmal eigentlich die Bank aufgefordert, mitzukommen?
Ja, war so, ne? Ja, natürlich. Also ist auch ein geiler Moment. Also das Spiel war zu, das Spiel war tot, es ist die Kurve da. Ja, und dann kann man zeigen, wie man zusammensteht. Und dann haben mich auch noch ein paar Jungs überholt, das habe ich gesehen. Und das meine ich, da ging es nicht um persönliche Befindlichkeit. Das weiß ich, da ist der Pullover vielleicht scheiße, dann ihn zu tragen, weil man nicht seine Trikotnummer und seinen Namen zeigen kann. Aber in dem Augenblick ist es vergessen, weil es geht um das Wohl der Gemeinschaft. Und wer sich da zurückhalten kann, der darf seine Fußballschuhe auch gerne in der Kabine lassen. Also der sollte dann vielleicht auch nicht die Platzzeit suchen.
Jetzt haben wir also Emotionalität, wir haben die Gier, wir haben die Leidenschaft, was du gerade angesprochen hast. Wie viel Daniel Thun steckt denn schon in der Mannschaft drin? Was würdest du sagen?
Ist schwer. Also ich bin nicht gekommen, ich bin kein Fußballerfinder. Ich habe eine Idee, wie Fußball funktionieren kann. Ist eine Philosophie. Ich versuche es mit ein paar Ideen dann zu untermauern. Muss nicht immer richtig sein, kann häufig auch falsch sein. Wichtig ist mir, ich besitze, glaube ich, ein hohes Maß an Fehlerkultur. Wenn ich was falsch mache, dann gebe ich es zu und sage auch, dass es mein Fehler war. Ich kann nichts von den Jungs verlangen, was ich nicht mit ihnen trainiert habe. Und ich glaube, dass, wenn sie das haben, diese Offenheit und auch diese Fehlertoleranz einfach besitzen, dann haben sie eine Menge von mir. Ob wir dadurch besser Fußball spielen, ist ja das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es hilft zumindest. Es ist ein Beschleuniger für alles das, was wir machen und dann auch ein Brandbeschleuniger, dann können wir was entfachen und das ist ja das, die Leute, egal ob es jetzt an welchem Standort sie sind, sie wollen ehrlichen Fußball sehen, sie wollen Jungs mit Emotionen sehen, sie wollen unterhalten werden. So, die Kombination ist schwer zu finden, dann irgendwo unterhalten tue ich letztendlich viel durchs Ergebnis. Aber auch mal, wenn Ergebnisse sich nicht einstellen, dann muss man trotzdem immer so mit einem guten Gefühl aus dem Fußballstadion nach Hause gehen oder vielleicht dann auch aus Karlsruhe zurückfahren, wenn man mehrere Stunden im Auto saß. Und das versuchen wir halt dann auch gerne immer zu bedienen im Maximum, ohne zu versprechen, dass wir Fußballspiele dadurch gewinnen. Und ja, das würde ich mir wünschen, wenn das über einen längeren Zeitraum zu erkennen ist. Aber dann ist es eher, dass wir uns als Mannschaft entwickeln und die Jungs sich, und sie sollen keine Kopie von mir sein, sondern sie sollen sich frei entfalten und vielleicht so eine eigene Identität entwickeln. Das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe, als ich gekommen bin. Ein bisschen Normalität wieder reinbringen. Also das meinte ich, drüber schießen ist erlaubt, beim nächsten Mal rein ist besser. Stabilität ist uns auch gelungen. Also wir sind schon resistenter, wir sind widerstandsfähiger, aber noch nicht ausschließlich über volle 90 Minuten. Eine Identität kann daraus erwachsen und definitiv muss die Intensität auch hoch sein. Und wenn wir da in den Bereichen schon vieles richtig machen, dann kann auch noch mal was daraus erwachsen.
Da möchte ich noch mal zwei Begriffe mit dir abarbeiten. Zum einen Authentizität, das hast du ja, glaube ich, gerade gesagt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Das lebst du da schon ziemlich vor gegenüber deinen Spielern.
Ja, ist wahrscheinlich die einzige Chance, um das Kind in mir noch mal so ein bisschen herauszuholen. Weil ich bin ja Fußballer und dann ist mir auch lieber, wenn meine Spieler mich duzen und mir auch mal sagen, Trainer, das war scheiße, du bist ein Vollblinder, das funktioniert so nicht. Aber dann brauchen sie gute Gründe, um das zu können. Und wenn sie das nicht können, dann, das meine ich, wir sind da auf Augenhöhe. Aber letztendlich, klar, trage ich die Verantwortung, ich habe den Hut auf und wir müssen das machen, was ich vorgebe. Und dann passt es ganz gut zusammen und dann ist es vielleicht auch eher authentisch, als wenn ich mich die ganze Zeit hinstelle und erzähle, wie der Ball von A nach B geht. Weiß ich auch, wie wir es machen könnten, aber ist dann schwierig für einen Fußballer. Also das haben sie in vielen Jahren vorher schon gelernt, dass sie ihre Qualität einbringen können, und ich versuche es so ein bisschen zu öffnen, das Ganze.
Das andere Wort ist Identität. Ich glaube, das Spiel in Paderborn war da ganz, ganz entscheidend, weil ich hatte den Eindruck, hat es die Mannschaft geschafft, die Fans wieder hinter sich zu holen mit diesem einen Spiel. Weil es waren einfach sehr viele schwache Leistungen dabei, muss man klar sagen. Woran es lag, können wir einfach außen vor lassen. Nicht nur in dieser Saison, auch schon in der letzten Saison. Aber mit diesem Spiel, weiß nicht, da ging irgendwie so ein Ruck auch durch diese komplette Fanszene, hatte ich den Eindruck. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ich glaube schon. Zumindest ist es mir zurückgespielt worden, das Ganze. Und das meine ich, man muss kein guter Fußballer sein, um eine Identität zu entwickeln, sondern es ist dann wieder eine Haltung. Und dann war es völlig egal, mit welchen Spielern wir nach Paderborn fahren und wer auf diesem Fußballplatz steht, wenn er hinter dem Ganzen steht. Und das fand ich einfach auch super. Also bei allem, dass natürlich dieser Gedanke war, vielleicht finden wir noch einen Corona-Infizierten, dass das Spiel abgesagt wird. Aber die Jungs sind bei sich geblieben. Wir haben vom ersten Tag an, als es ausgebrochen ist bei uns, haben wir nur darauf hingearbeitet, gegen Paderborn Fußball zu spielen. Rational betrachtet hätte ich auch gesagt, eine Absage wäre jetzt nicht so verkehrt. Ich stehe schon ganz gerne am Spielfeldrand und nehme noch deutlicher Einfluss. Aber das meine ich, die Summe ist dann doch wichtiger als der Einzelne, weil ich glaube, wir hätten auch mit unserem überragenden Zeugwart-Duo mit Nils und Olli an der Linie das Ganze performt und das wäre genauso gut ausgegangen. Also es geht nicht um den Einzelnen, sondern das Ganze. Und ja, wenn man nach einem 1-1 in der Nachspielzeit dann auch so gefeiert wird und dieses Zusammenspiel, ich saß ja auch am Fernseher, ich habe nur Fortuna-Fans gehört. Und ja, vielleicht ist es der Aufbruch zu was Neuem, aber vielleicht auch der Aufbruch zu alten Zeiten, die ja bei der Fortuna auch schon mal ganz groß geschrieben wurden.
Ja, also tatsächlich hat mich das an gute Zeiten erinnert, was da so passiert ist. Du hast mal gesagt, das wichtigste Training der Woche ist für dich das Spielersatztraining. Ich denke mal, das würdest du immer noch so unterschreiben. Liegt das daran, weil du keine Spieler verlieren möchtest?
Ja, ist schwer. Ganz trivial. Erstmal den ich spielen lasse, den haue ich als Trainer erstmal in die Fresse. So einfach muss man es mal runterbrechen. So, und dann ist ja die Frage, wie geht er damit um und wie gehe ich damit um? Ich kann nicht jedem Spieler erzählen, dass er am Wochenende nicht spielt, weil dann führe ich 19 Gespräche und vergesse die 11, die am Spieltag wichtig sind. Am Spieltag sind die 11 erstmal wichtig, die von Beginn an spielen. Die anderen nicht weniger, aber in dem Augenblick werden sie halt wichtiger, wo sie dann auf dem Platz stehen. So, und das wichtigste Training ist aber das Training danach. Also ich will ja Reaktionen sehen. Also zum einen will ich sehen, dass der Spieler beleidigt ist, dass er sauer ist, dass er enttäuscht ist und im besten Fall mir kaum in die Augen guckt, wenn er mir guten Morgen sagt. So, dann weiß ich zumindest, dass er mit seiner Situation nicht zufrieden ist. Und dann hatte ich die Chance, auf dem Trainingsplatz mir zu zeigen, unter Anleitung der Co-Trainer, weil das ist der Spieltag, wo ich ein bisschen mich zurücknehmen muss. Habe ein bisschen Stimme gelassen, ein bisschen Kraft gelassen und bin dann eher Konsument und bin Zuschauer, bin in der Beobachterrolle. Und dann ist es wichtig, dass das Training auch so aufgebaut ist, dass es zum einen Spaß macht und dass die nicht darunter leiden, dass sie das abbekommen, was die anderen am Tag davor falsch gemacht haben. Also wenn sie vorher ein schlechtes Passspiel hatten, dann erkläre ich denen einen Tag später nicht, warum wir es besser machen sollten oder sollten wir auch denen nicht erklären. Und genauso verhält es sich, wenn wir nicht genug gelaufen sind, dann laufen die am Tag danach auch nicht dafür. Aber das ist der erste Moment, wo sie zeigen können, dass sie nicht zufrieden sind mit ihrer Situation. Und deswegen ist es für mich als Beobachter das beste Training. Ich versuche dann auch nochmal zu kommunizieren, vielleicht mal in der Spielform und sagen, Mensch, die 5 Minuten haben mir gefallen oder wie hast du die Szene gesehen? Das ist dann eher in der Kommunikation wichtig. Aber ich sehe auch, wenn einer nicht mit mir reden will, sollte er nach dem freien Tag vielleicht dann wieder vergessen haben. Neue Woche, neue Möglichkeit, Leistung anzubieten. Und deswegen ist es für mich das wichtigste Training der Woche.
Hast du eigentlich noch Überraschungseier in der Schublade?
Leider nicht. Ich weiß, wo ein bisschen was hin anspielt. Wir hatten das Glück in Osnabrück immer von der Hoteldirektorin ein Überraschungsei zu bekommen vor der Spielbesprechung in dem Raum. Und ich habe immer gesehen, dass viele Jungs gar keine Schokolade vorm Spiel wollen oder es liegen lassen. Und dann ist es vielleicht eher so meine Erziehung, dass ich nichts liegen lasse und alles aufesse. Aber es war nicht möglich. Schokolade esse ich auch weniger. Habe die Eier eingesammelt und ja, am Tag nach dem Spiel bringen die Spieler, haben häufiger auch mal ihre Kinder mitgebracht. Das ist so gewachsen und da habe ich dann auch kein Problem mit. Es gibt Bereiche, wo sie nicht rein durften. Aber die Kinder wussten dann immer, wenn sie beim Cheftrainer ins Büro gehen und guten Morgen sagen, dann macht er die Schublade auf und dann werde ich eins dieser zahlreichen Eier dann auch los. Manchmal habe ich sie nach dem Spiel an die Kinder verteilt in der Kabine. Passte irgendwie zusammen, war nie die Idee, dass ich sage, okay, das mache ich jetzt, um die Spieler glücklich zu machen und dann mache ich die Kinder glücklich. Dann sind
also auch wieder, war kein Hintergedanke.
Da war überhaupt gar kein Hintergedanke. Es ist einfach entstanden, dass ich diese Eier eingesammelt habe und sie standen bei mir in der Trainerkabine. Ja, und dann spricht sich sowas rum und dann klopfen halt auch mal 5 Kinder am Tag danach oder sie wissen auch ganz genau, dass es bei mir halt dieses Überraschungsei gibt und das passte ganz gut zusammen. Es ist dann sehr harmonisch und das meine ich, wir trennen da so ein bisschen. Familie ist halt auch sehr wichtig und wenn die Jungs dann mal beim Spielersatztraining zur Regeneration dann auch mal ein Kind mitgebracht haben, dass vielleicht auch mal die Frau zu Hause ein paar Stunden hat, dann zahlt das sicherlich auch wieder auf das Gefüge ein und auf alle.
Jetzt sitzen wir hier mit dem 3-0-Sieg gegen Rostock im Rücken. Wie bewertest du die aktuelle Lage jetzt der Fortuna im Abstiegskampf?
Ja, eigentlich bewerte ich immer nur die Ist-Situation. Die Lage ist sehr schwierig, weil der Moment, 46. Spielminute oder Halbzeitpause gegen Schalke 04 in der Kabine zu stehen, war vielleicht so der schwerste Moment bisher.
Ja, war das so?
Ja,
ihr habt ja gut gespielt, auch schon in der ersten Hälfte.
Ja, wir haben gut gespielt, aber da brauchten die Jungs, glaube ich, irgendwo auch mal wieder das Ergebnis und sie brauchten Tore. Vorher keine Tore, keine Ergebnisse, also nur Gegentore. Und das ist dieser Augenblick, wo man vielleicht auch schnell den neuen Impuls so ein bisschen, dass er verloren geht, weil sie wissen, okay, lag jetzt nicht am Trainer oder ich meine, man schiebt gerne auf den Trainer, es lag auch definitiv nicht an Christian vorher, aber es geht halt weiter. Und deswegen diese Ist-Situation zu bewerten und dann ihnen auch klar zu machen, also dieser Moment, niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Also vielleicht brauchen wir das, um einfach widerstandsfähiger zu werden. War eine geile Geschichte, ging ja dann super zu Ende. Und deswegen weigere ich mich auch dann weiterzuschauen und eine komplette Lage zu bewerten. Ich finde, unsere Situation ist deutlich besser als vor 2 Monaten, als ich gekommen bin. Also da war ein Relegationsplatz nun mal unser Platz und wir hatten schon Abstand zu den Plätzen über uns. Jetzt haben wir ein paar Punkte zum Relegationsplatz. Die einzige Lage, die ich halt dann gesamt oder ganzheitlich bewerten würde, ist, wir wollen ohne Niederlage die Saison beenden und das wäre der erste Schritt dann vielleicht. Oder vielmehr wollen wir alles gewinnen.
Jetzt ist mir klar, dass ihr euch immer noch in einer sehr fordernden Situation befindet und die Wochen davor waren es mit Sicherheit auch. Trotzdem, hattest du schon die Chance, auch mal einen Blick auf die Nachwuchsmannschaften der Fortuna zu werfen oder hast du das erstmal jetzt, was ja auch nachvollziehbar wäre, erstmal ein bisschen zur Seite gestellt?
Ja, sowohl als auch in den ersten Tagen, klar, wollte ich erstmal hier ankommen, waren viele neue Gesichter für mich. Klar, dass ich Menschen erstmal alle kennenlernen muss. Wenn man in eine Geschäftsstelle geht, dann sieht man sehr viele Menschen. Ich bin ein Neuer, für mich sind es ganz viele Neue. Nach 2 Wochen bin ich mal ins NLZ gefahren, aber alte Verbundenheit. Ich habe mit Jens Langenecke früher zusammengespielt und habe gesagt, okay.
In Aalen,
oder? In Aalen, genau. Mhm. Ich gucke mal beim Training da vorbei, hatte ein bisschen Luft abends und war dann da auf dem Platz, habe dann sein Trainerteam begrüßen können. Die Jungs waren da und das waren die ersten Berührungspunkte mit dem Nachwuchs. Dann gibt es natürlich auch so ein Gremium, eine Runde, wo Frank Schäfer als Kopf zugegen ist mit U23-Trainer, also mit Nico, dann mit Sinne, dann auch noch als U19-Trainer. Aufbaubereich ist an diesem Ort und dann kriege ich natürlich auch schon ein bisschen was über den Nachwuchs mit. Und jetzt das erste Spiel gesehen habe ich der U23 auf Schalke, weil es dann mal nicht zeitnah mit uns lief.
Das war ja direkt sehr erfolgreich.
Das war direkt ein super 4-0 und jetzt am vergangenen Wochenende habe ich natürlich auch bei der U17 vorbeigeschaut. Die Tür ist ja auf zum Halbfinale, die eine sensationelle Saison spielen. Also da können sie das i-Töpfchen noch draufsetzen und haben sich jetzt noch nicht qualifizieren können gegen Gladbach durch das Unentschieden. Also das habe ich mir auch angeschaut, so ein bisschen. Ja, ich komme aus dem Nachwuchs, ich weiß, was die Jungs und die Familien aufwenden, um das Ganze auch zu unterstützen. Und ja, warum soll man groß mit dem Portemonnaie durch die Gegend reisen, durch die Region, wenn man einen tollen Nachwuchs hat und vielleicht die noch fördern und fordern kann?
Ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen auch die Zukunft von der Fortuna sein muss, aus dem auf den eigenen Nachwuchs eben zu setzen. Was an Ostern die Chance? Nach dem Hannover-Spiel gibt es hier ein Osterturnier beim BV. U19, da nimmt die Fortuna auch dran teil. Vielleicht hast du ja Zeit, kannst du vorbeischauen. Wenn die Fortuna den Klassenerhalt schafft, das hast du eben schon mal gesagt, dein Ziel ist 15:30. Ist das etwas, was du dann mit der Fortuna mittelfristig dir anschaust? Oder denkst du noch nicht so weit? Ist das nicht deine Art?
Nein, die Kombination passt einfach nicht. Also 15:30, ja. Also ich bin ja nirgends hingekommen, um zufrieden zu sein. Ich will ja nicht, ich brauche keine Wohlfühloase. Also die hätte ich vielleicht in Osnabrück gehabt mit einem langfristigen Vertrag und dann wäre es auch nicht so verkehrt gewesen. Aber ich will ja auch antreiben. Ich will mich weiterentwickeln können, auch wenn ich mit den Jahren vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr auf dem Buckel habe. Aber ich bin, solange es ging, hinter dem Ball hergerannt und dann habe ich möglichst lange auch versucht, dann auch in dieses Geschäft dann hereinzuwachsen und hineinzuwachsen. Und schwer verdient über eine U16, wenn man jetzt einen traditionsreichen Zweitligisten trainieren darf. Und jeden Schritt musste ich mir verdienen. Und vielleicht verdiene ich mir irgendwann mal 15:30. Im besten Fall immer an dem Ort, wo ich gerade bin, im nächsten Schritt. Aber das nur als Ziel, wo ich mich so ein bisschen drauf ausgerichtet habe. Wenn ich irgendwann nicht 15:30 da stehe, dann ist es auch okay. Dann habe ich zumindest da immer alles getan, um möglichst dahin zu kommen. Und notfalls schaue ich es mir dann irgendwann wieder von der Tribüne aus an, aber ich will das Grün am Seitenrand schon mal haben und nochmal immer an dem Ort, wo man gerade ist, am besten.
Wir kommen jetzt schon so langsam zum Schluss und machen noch ein paar Fragen ein bisschen abseits vom Fußball. Eine Sache muss ich dich fragen. Du bist ausgezeichnet worden mal für den Fußballspruch des Jahres 2020. Da ging es rund um die Thematik Bakary Jatta. Du warst aber noch nicht sein Trainer zu dem Zeitpunkt, sondern du warst da noch in Osnabrück, das ist richtig. Ne? Und hast du gesagt, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Ganz starkes Statement, wie ich finde. War dir das ein Bedürfnis in dieser ja doch sehr aufgeregten Zeit und dieses Thema, was da so hochgekocht ist, das einfach mal loszuwerden?
Ja, es war mir ein Bedürfnis, mich dazu zu äußern, weil ich glaube, alle Zweitligisten in dem Jahr in der Liga auch, die versuchen, ihre Ziele zu erreichen, sollten keine Punkte gegen den Hamburger SV einplanen. Das sage ich jetzt erstmal, vor allen Dingen, wenn es die kleineren Vereine sind, weil die Punkte einzuplanen ist ein Risiko, wenn man sie nachher braucht zur Zielerreichung. Ich habe sie nicht eingeplant, aber ich brauchte sie auf jeden Fall damals in Osnabrück und wir haben sie dann auch Gott sei Dank geholt. Aber das war der erste Ansatz und dann ist es etwas, dass ich ja mein Herz auf der Zunge trage und im Nachgang dafür gelobt worden bin, aber auch kritisiert worden bin. Weil auf der anderen Seite sind halt auch Vereinsvertreter, die in ihrer Rolle halt den Verein vertreten müssen und vielleicht dann den Finger gehoben haben und dann vielleicht auch ähnlich jetzt klein diese Geschichte mit Freiburg-Bayern, wo man dann einfach auch handeln muss. Nur da war es völlig unangemessen. Also das Glück, was ich hatte in meinem Leben, dass ich Bakary Jatta dann kennenlernen durfte und ihn trainiert habe und festgestellt habe, was für ein wunderbarer Mensch er ist. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte rein. Also aufgrund vielleicht auch meiner starken Pigmentierung habe ich halt vielleicht auch ganz andere Berührungspunkte in meinem Leben gehabt. Kontakt zu Menschen, die geflüchtet sind, die Asylanten waren. Und der Weg war unfassbar steinig und schwer. Und die meisten von ihnen sind durch die Hölle gegangen. Und ich finde, dass vielmehr es unsäglich war, dieses Thema so groß zu machen, weil auch Bakary jeden Tag darüber lesen musste und jeden Tag daran erinnert wurde. Und da fand ich die Haltung völlig unangemessen. Und da sage ich auch, also die Punkte, die wollte ich nicht haben. Und selbst wenn wir sie nicht geholt hätten, hätte ich darauf verzichtet. Und dann im nächsten Schritt sogar gesagt, das ist nicht meins, das ist nicht der Ort, wo ich sein möchte. In Osnabrück hat man mich unterstützt, nach der Aussage auch, auch wenn sie teilweise kritisiert worden ist. Aber das meine ich, ich habe auch eine Haltung und ich weiß auch, dass meine Stimme mehr wirkt als noch als Kreisliga-Fußballer in Osnabrück. Da hört man mir vielleicht nicht ganz so oft zu. Aber wenn ich was zu sagen habe, dann tue ich das auch. Und in dem Fall, nochmal, ist so ein lieber, toller Mensch und hat viel durchgemacht in seinem Leben. Und Reputation bekommt er ja jetzt.
Dann behalt dir das bei. Bist du in Düsseldorf schon angekommen, würdest du sagen? Hast du die Zeit schon gehabt, trotz der ganzen Arbeit?
Ja, zumindest angekommen. Also heute Abend fieber ich mit der DEG. Ich bin zum ersten Mal im Stadion.
Gestern,
also
ja?
In der Arena, ja. Ich
bin. Aber Eishockey schon mal gesehen, generell?
Ja, gesehen, viele Jahre her, Nationalmannschaft. Mhm. Und da ich ja schon ein bisschen älter bin, komme ich noch aus dem Eishockeysport, der nicht so kommerziell war. Also wo dann wirklich noch Chris Valentine für die DEG gespielt hat, mhm. wo Jupp Kumpalla als Schiedsrichter übers Eis gejagt. Was war Jupp
Kumpalla?
Ja, Jupp genau. Kumpalla. Das meine ich. Und die Duelle dann gegen Miroslav Sikora auf dem Kölner Eis.
Aber guck mal, du kennst ja die ganzen alten Haudegen.
Ja, deswegen, da würde ich noch so ein bisschen mich mitbetteln können. Das war dann noch so mein Sonntagsprogramm, wo ich dann auch noch mal viel Eishockey geschaut habe. Dann viele Jahre raus gewesen. Ja, und nie gewesen an der Bremenstraße. Deswegen, da habe ich auch sehr viel von gehört. Jetzt ist es die Arena. Ja, und jetzt muss ich die DEG einfach mal sehen, weil... das ist etwas, wo ich dann vielleicht ein bisschen mehr jetzt in Düsseldorf ankomme. Bin jetzt auch 2 Monate hier, habe schon ein bisschen mehr gesehen. War zu Gast jetzt auch schon auf einer Fortuna-Veranstaltung in der Innenstadt. Das heißt, davon ein bisschen was gesehen. Aber Fokus liegt immer noch auf dem Fußball, auf der täglichen Arbeit. Und die Zeit wird kommen. Und wenn ich da ein bisschen durchschnaufen kann, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, dann schaue ich mir noch ein bisschen mehr an. Wasser fließt ja auch und ist ganz schön am Wasser, habe ich festgestellt.
Aber dann wird dir die DEG-Mannschaft gefallen, die kommt nämlich auch sehr viel über die Leidenschaft und über die Gier tatsächlich. Also ich glaube, das wird dir gefallen dann heute Abend. Wo kann man denn mit Daniel Thune Spaß bekommen?
Oh, früher hatte ich gesagt an der PlayStation, habe irgendwo anders aber auch mal gesagt, seitdem ich gegen meinen Sohn, und das sind schon 10 Jahre mittlerweile, ständig verliere, habe ich auch keinen Spaß mehr an dieser Konsole.
Was denn, ganz klassisch Fußball dann auch oder was anderes?
Ja, klassisch Fußball, aber dann auch mal vielleicht so Teamspiele. Also da sind wir sehr breit, aber meistens sind es dann Sportspiele. Spaß, was ich mir so erhalten habe, ist halt auch, ich bin so ein bisschen Fan dann manchmal auch noch. Also ich habe in den letzten Jahren dann häufiger mal die Winterpause genutzt mit meinem Sohn zusammen und bin nach England geflogen. Und dann gibt es dann auch nicht die Champagnergläser und der Kaviar, sondern gibt es Fankurve, dann gibt es das Bierchen und dann grüllen wir auch rum und brüllen rum und sind dann auch mal an dem Ort, wo Fußball noch vielleicht seinen Ursprung hat und die Basis. Ich glaube, da kann man sehr viel Spaß mit mir haben. Und grundsätzlich erfreue ich mich an vielen Dingen und würde sagen, mit mir kann man Spaß haben, wenn der Zeitpunkt auch angemessen ist dafür.
Dann brauchst du ja die Frage nach Spielekonsole oder Brettspiele ja gar nicht mehr stellen. Oder hat sich das gewandelt?
Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, Brettspiele sind es wahrscheinlich jetzt eher als die Konsole. Die Konsole ist, ich glaube, mittlerweile findet ja alles virtuell auch statt. Da versuche ich dann wirklich auch mal bei meinem Sohn über die Schulter zu gucken, um auch Dinge zu verstehen. Also das ist eine Geschichte, die war ganz witzig. Ich bin vor einigen Monaten in Leipzig gewesen, Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Bin oben in den Spielerräumlichkeiten vorm Spiel und dann war Timo Werner da und dann kommen ein paar Jungs rein und ich habe gedacht, die flippen jetzt komplett aus, weil Timo Werner da steht und sind sie auch ausgeflippt, aber nicht, weil Timo Werner da waren, sondern weil 2 YouTuber um die Ecke kamen und ich habe den Namen dann aufgeschnappt, habe meinen Sohn gefragt und er hat gesagt, ja, das ist der aktuelle Held überall und oder das sind Helden natürlich auch und es war total befremdlich für mich, weil ich habe gedacht, die flippen wahrscheinlich jetzt aus, weil Timo Werner da sitzt, aber wahrscheinlich haben sie ihn gar nicht erkannt. Also, das meine ich, das verändert sich so und da versuche ich manchmal auch was mitzubekommen, weil soziale Medien bin ich komplett raus, kein Facebook, kein Instagram und dann muss ich manchmal Dinge auch verstehen oder nachvollziehen können, warum sie wie gelagert sind, wenn jemand selber an der Konsole sitzt und 20.000 Menschen einfach ihm dabei zugucken, dann muss ich es verstehen.
Waldspaziergang oder Rheinuferpromenade?
Ja, bis zuletzt Waldspaziergang, weil Osnabrück nicht so viel Ufer hat. Das habe ich
und auch kein Rhein.
Auch kein Rhein. Hase, aber nicht so groß, dass man lange dran an ihr entlang laufen könnte. Aber auch manchmal fahren. Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit meiner Frau spazieren zu gehen, dann einfach auch, weil es die Zeit auch zugelassen hat. Jetzt gestern Abend, meine Frau ist gerade zu Besuch, auch gestern Abend sind wir am Rhein spazieren gegangen und entsprechend der Wald dann eher in Osnabrück, Rheinufer, wenn ich in Düsseldorf bin.
Jetzt kommt die letzte Frage, die musste bisher jeder beantworten. Was würdest du gerne können, kannst du es aber überhaupt gar nicht?
Es ist eine schwierige Frage. Ich behaupte, ich kann wunderbar singen. Meine Familie, meine Frau sagt, es ist bodenlos, ich sollte nicht singen, weil ich nicht singen kann. In vielen Lebenslagen hat sie recht und auch mich immer begleitet und sie würde wahrscheinlich auch nicht lügen. Deswegen würde ich behaupten, ich kann überhaupt nicht singen. Aber wenn Campino mich mal dazu auf die Bühne holen würde, würde ich vielleicht nochmal irgendwann das Gegenteil beweisen wollen.
Campino, wenn du es hörst, weißt du, Auftrag ist erteilt. Bald sind Konzerte hier in der Arena, dauert nicht mehr lang. Deine Tune, danke für die Zeit. Es war hochinteressant und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
Er hat viel Spaß gemacht. Ich rede gerne über Sport, über Fußball und passt. Danke für die Einladung.